Das Unverständnis gegenseitig erschwert Beziehungen und Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sehr stark. Aber sie versteht halt dann nicht, wieso wir nicht wie noch Teil von der Party wollen sein. Was sind wirklich die roten Linien? Was will man? Und zu welchen Kompromissen ist man auch bereit?
Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda und im Namen vom ganzen Stark und Vernetzt Team darf ich den Philipp Eng, International Officer und Vorstandsmitglied bei der Jungfreisinnigen Schweiz, zu einer neuen Podcast-Folge begrüssen. Mit ihm rede ich heute über die Aussenwahrnehmung der Schweiz. Wir schauen also zur Abwechslung mal nicht von innen raus, sondern von aussen innen. Philipp, herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Man kennt die Jungfreisinnigen, ich glaube, das dürfen wir so sagen. Willst du euch aber gleich schnell vorstellen, was machen die Jungfreisinnigen Schweiz und welche Ziele verfolgen ihr?
Ja, sehr gerne, merci vielmals. Wir sind eine Jungpartei, die, wenn es um internationale Politik geht, eine Partei ist, die sich auch sehr gerne aktiv einbringen will. Wir haben, das weiss man vielleicht auch, wir haben vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, haben wir das Rahmenabkommen dann noch bekämpft gehabt. Wir möchten eben eine Partei sein, die auch konstruktiv hersteht und eben nicht nur Nein sagt, sondern auch konstruktiv mitschaffen, Lösungen präsentieren. Und ich glaube, die Lösungen jetzt zu bringen, sind nicht nur für Europa, sondern auch für die Schweiz und auch gerade für junge Leute sehr, sehr zentral. Ich glaube, die Europapolitik ist zum Teil gerade bei jungen Leuten eher etwas ein bisschen distanziert, so etwas ein bisschen weiter weg ist jetzt vielleicht verglichen zu einer Klimapolitik, wo, sagen wir, sehr viele junge Leute mobilisiert. Und trotzdem hat die Europapolitik einen sehr, sehr grossen Einfluss, auch gerade auf Junge. Oder also sei das im Bildungsbereich, sei das im Forschungsbereich, wo junge Leute an Universitäten und so weiter an Forschungsprogrammen können teilhaben, sei das der Arbeitsmarkt, wo zum grossen Teil auch beeinflusst wird durch Europa. Und ich glaube, gerade dort ist es eben auch wichtig, dass junge Leute eben auch eine Stimme haben.
Das ist ja so. Darum freuen wir uns sehr, bist du da. Ich hatte dich gerade vorher als Vorstandsmitglied und als International Officer von der Jungfreisinnigen Schweiz vorgestellt. Was müssen wir uns unter dem Titel International Officer vorstellen?
Also ich glaube, letztlich hängt es auch ein bisschen mit der Person zusammen, wie man das Amt möchte ausgestalten. Letztlich ist jetzt bei uns auch die Hauptverantwortung über das aussenpolitische Dossier, das beim International Officer, also momentan seit fast 2,5 Jahren bei mir liegt. Zum anderen sind es aber auch die internationalen Beziehungen, wo man muss pflegen, wo wir momentan sehr stark am Pflegen sind und auch, das darf ich auch sagen, auch erfolgreich am Pflegen sind. Und es ist durch das auch Präsenz an diesen internationalen Events und Kongressen, also bei diesen Dachorganisationen. Seit diesem Jahr ist eigentlich auch die Zusammenarbeit mit der FDP Schweiz ein wichtiger Teil von uns, von unserer Arbeit oder von meiner Arbeit mit der FDP International unter anderem, wo wir wirklich auch probieren, weil die FDP ist genauso in der internationalen Politik eingebunden, überall wie wir, und wir möchten das eigentlich, die Zusammenarbeit auch noch weiter stärken, weil ich glaube, letztlich stehen wir für die gleichen liberalen Werte ein im Grundsatz, und durch das ist eigentlich auch die Zusammenarbeit ein Teil von meiner Aufgabe.
Wir kommen zu deinen Tätigkeiten, oder? Das ist vor allem auch ein Grund, wieso dass du da bist. Weil in deiner Tätigkeit für die Jungfreisinnige Schweiz bist du sehr viel in Europa unterwegs. Du nimmst an verschiedensten Austausch teil und du triffst auch Leute aus aller Welt. Dabei hast du unter anderem einiges darüber gelernt, wie die Schweiz von ihren europäischen Nachbarn wahrgenommen wird. Und genau diese europäische Aussicht interessiert uns in der heutigen Folge. Vor dem Hintergrund, also vor dem Hintergrund von diesen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast im Rahmen von dieser Tätigkeit, was ist so ein bisschen das allgemeine Stimmungsbild, das zu erkennen ist? Wie wird die Schweiz in Europa wahrgenommen?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten und Auffassungen, wie man die Schweiz europapolitisch oder allgemein in Europa auffasst. Es gibt so eine neutralere Haltung gegenüber der Schweiz. Es gibt eher so eine negativere, negativ konnotiertere Haltung. Und dann gibt es natürlich so die positive, wo man einfach einem so ein schönes Land mit schönen Bergen, Schocke und Käse sieht. Aber wir werden natürlich vor allem auch wahrgenommen, oder, aus Staat mit einem gewissen Sondersetting in Europa, oder? Und das Sondersetting ist klar, das ist zum einen aufgrund von dem, dass wir mit in Europa sind, aber nicht Teil von der EU. Zum Teil auch vielleicht aus anderen Gründen, wo wir andere Regulierungen haben oder anders, ein bisschen anders ticken als andere Staaten in Europa. Und das wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Also, wenn ich mit Leuten, mit Jungliberalen aus anderen Staaten rede, ist gerade eben der Fakt, dass wir eben nicht Teil sind von der EU, wird zum einen so ein bisschen aus Egoismus gesehen, aus Rosinenpickerei, oder? Wir sind, haben Teil am europäischen Binnenmarkt. Wir haben, viele Privilegien, viele Möglichkeiten teilzuhaben, an vielen Projekten, an vielen Errungenschaften, die die EU auch in den letzten Jahrzehnten, aufgebaut hat. Und auf der anderen Seite sind wir aber nicht Teil von der EU. Wir tun zum Beispiel auch nicht, oder abgesehen von einer Kohäsionsmilliarde, tun wir uns eigentlich auch nicht direkt jetzt daran beteiligen, an der Vergrößerung von der EU und dem Aufbau von wirtschaftlich schwächeren Staaten in Europa. Und das wird zum Teil schon ein bisschen mit einer gewissen Missgunst angeschaut in gewissen Bereichen. Und das ist sicher zu einem gewissen Teil auch verständlich. Das ist eher so ein bisschen der Negativpart. Und dann gibt es auch so eher ein bisschen neutralere bis Positiven. Also beispielsweise meine Amtskollegin aus Island hat mir kürzlich, und sie ist ja ebenfalls nicht Teil von der EU, hat mir kürzlich gesagt, ja, oder bei ihnen ist es ja fast verständlich, dass sie nicht Teil von der EU sind. Sie sind ja so weit weg vom Festland, dass sie nicht weiter überraschend. Aber wenn die Schweiz das nicht ist, dann ist das sehr wahrscheinlich wohl überlegt. Und da würden vielleicht nicht alle zustimmen, wenn man das sagt. Aber sie sieht das, oder ich habe das oft auch so ein bisschen gehört, dass sie halt bei der Schweiz auch verständlich, dass wir nicht wollen, oder noch nicht Teil sind von der EU, einfach weil das eine lange Tradition ist, weil die Neutralität und der Sonderstatus von der Schweiz eigentlich wie Teil von unserer Identität sind, Teil von einer Tradition, von einer Geschichte von der Schweiz, und durch das wird das auch nicht negativ gesehen, dass wir nicht Teil von der EU sind. Dann gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, wir haben eigentlich nicht gross mit der Schweiz befasst. Ich weiss, dass sie existieren, aber haben nicht viel mit ihnen zu tun. Halt auch verständlich, weil man natürlich eben sehr stark auch fokussiert ist auf die EU aus EU-Mitgliedstaaten. Ich meine, das meiste oder viel von der Politik läuft auf EU-Ebene ab. Das ist auch gewollt in diesem Konstrukt. Und durch das ist, glaube ich, das Interesse für europäische Staaten, die nicht in der EU sind, vielleicht zum Teil ein bisschen geringer. Der letzte Punkt, den ich noch spannend habe gefunden, ist so, ich habe mal gefragt, ja, stört es denn euch? Das war eine aus Deutschland, von der jungliberalen Deutschland, wo ich gefragt habe, ja, stört es denn euch? Oder habt ihr das Problem damit, dass wir nicht Teil von der EU sind? Oder möchtet ihr, dass die Schweiz Teil von der EU ist? Und sie hat dann gesagt, ja, uns ist das eigentlich gleich. Aber sie sieht ja, oder, dass wir uns mit einer Kohäsionsmilliarde beteiligen, dass wir uns mit vielen rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir übernehmen. Aber sie versteht halt dann nicht, wieso wir nicht wie noch Teil von der Party wollen sein. Und zwar so die Party in dem Sinn von einer Zusammengehörigkeit des gesamten Europa, von einer Flagge, gemeinsame Werte und so weiter. Und das habe ich noch einen spannenden Approach gefunden, eigentlich zu dem Thema.
Das ist ein schönes Bild. Die EU als Partygemeinschaft. Mich würde jetzt noch interessieren, wie wirst denn du auf der zwischenmenschlichen Ebene behandelt als Schweizer Vertreter?
Also gerade bei uns in den liberalen Dachorganisationen werden wir immer so ein bisschen von den, sagen wir mal, von den klassisch Liberaleren und von denen, die sich so ein bisschen probieren, von den Sozialliberaleren zu distanzieren, werden wir so ein bisschen aus Retter gesehen, die sie dabei unterstützen, für die vielleicht eher ein bisschen staatskritischeren Stimmen einzustehen. Und dort sind wir, werden wir sehr, sehr positiv aufgenommen und, sagen wir jetzt, im anderen politischen Lager ebenfalls durchaus positiv. Also auch ein bisschen so, man wird auch immer so ein bisschen belächelt, so, da kommen wieder die, die am liebsten Minimalstaat möchten in Europa und so weiter und überall sowieso den Steuern abbauen. Und was weiß ich, daher funktioniert die Zusammenarbeit eigentlich unter uns auch sehr, sehr gut, wenn man die Kontakte halt abpflegt.
Also es ist dann mehr die politische Zugehörigkeit zu einem gewissen Lager, wo die Beziehungen prägt, mehr als jetzt Nationalität.
Ja, ich glaube, es ist gerade eben auch, weil wir halt auch gerade nicht Teil von der EU sind und somit in dem Sinn der Zusammenhalt wie nicht haben, ist dann mehr ein gemeinsames Wertefundament, wo zusammenschweißt jetzt in diesem Kontext, ja.
Jetzt stellen wir heute unsere Rubriken ein bisschen auf den Kopf. Die den Podcast kennen, haben vielleicht gemerkt, dass wir nach der Vorstellungsrunde direkt in die Diskussion eingestiegen sind. Die Zahlen und Fakten haben uns bisher gefehlt. Da sich heute alles um die Aussensicht von Europa auf die Schweiz dreht, stellen wir keine Fakten, sondern im Gegenteil Alternative Facts vor. Also Mythen und Klischees über die Schweiz, die sich im Laufe der Zeit so entwickelt haben, die aber eigentlich gar nicht der Realität entsprechen. Wir üben uns aber dennoch in reflektierter Selbsteinschätzung und fügen hinzu, nicht oder nicht ganz der Realität entsprechend. Oftmals hört man, dass die Schweiz ein Steuerparadies ist, das Hand zur internationalen Steuerhinterziehung bietet. Wo ist dir das Klischee zum ersten Mal begegnet und wie hast du auf das reagiert?
Ich glaube, das ist mir so ziemlich etwa an meinem ersten Kongress von der ersten Person, die ich kennengelernt habe, begegnet. Das ist schon recht präsent, das Thema. Finde ich auch recht schade, weil ich glaube, ich finde es sicher positiv, dass man als Staat oder als Land gesehen wird, wo grundsätzlich eigentlich das Maximum für seine Bürger und für die Infrastruktur möchte rausholen mit der tiefsten Steuerbelastung, die irgendwie möglich ist. Ich glaube, das macht auch Sinn und das ist auch ein ziemlich generelles Verständnis. Aber dass wir aus der Schweiz eine Hand bieten zur Steuerhinterziehung, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Vorurteil, das jetzt wahnsinnig wertschätzend oder sehr positiv wäre. Und aus diesem Grund ist das sicher auch etwas, was ich immer ein bisschen probiere zu korrigieren. Oder? Ich meine, hat sich auch sehr, sehr viel da in den letzten Jahrzehnten. Oder? Sei das auch Thema automatischer Informationsaustausch, sei das das Bankgeheimnis, das auch nicht mehr in dieser Form existiert, was mal existiert hat. Und zum anderen ist, glaube ich, auch sonst im Detailwissen sehr viel Unwissen an sich da. Ich habe das zum Beispiel sehr eindrücklich erlebt, als ich auch mit ein paar Jungliberalen von Deutschland, mit den Julis, geredet habe. Und wir haben dann das Feedback bekommen zum Thema Vermögensteuer. Das habe ich ganz spannend gefunden, weil, wie man weiss, wir haben in der Schweiz Vermögensteuer. Und gerade von den Julis von Deutschland hat es dann geheißen, Jesus Gott, ihr habt eine Vermögensteuer. Aber das ist schon investitionsfeindlich. Vielleicht stimmt doch das gar nicht alles, wie man das vielleicht das Gefühl hat, eben gerade in dem Bereich, den ich schon spannend habe gefunden, oder? Dass es Deutschland, wo immer so vielleicht auch ein bisschen auf die Schweiz schaut, die Steuerpolitik, sieht, hey, wir haben durchaus gewisse Steuern gar nicht, die Schweiz hat. Mhm. Und das hat mich sehr spannend gedacht, dort ein bisschen zu sehen, aber da sind wirklich Vorurteile rum, die gar nicht so stimmen.
Ich habe gerade noch ein zweites mitgebracht, einen zweiten Mythos, der schon lange im europäischen Ausland zirkuliert, dass die Schweiz immer das ganze Volk über alle politischen Vorstöße entscheiden lässt. Was sagst du zu dem? Wie hast du auf so etwas reagiert?
Ja, eben, das ist natürlich auch etwas, was man sehr oft hört. Mhm. Es wird dann eben so ein bisschen vorgeworfen, es sei extrem ineffizient, die Menschen seien doch gar nicht fähig, überhaupt über die Themen alles abzustimmen und so weiter. Und es wäre doch viel einfacher, wenn man halt eben ein bisschen weniger direkt demokratisch, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, über politische Sachthemen entscheidend. Dort ist für mich dann die Reaktion zuerst mal klar. Also erstens mal stimmen wir nicht über ganz alles ab. Mhm. Wir haben durch das Referendum, die Referendumsmöglichkeit, haben wir die Chance, theoretisch über jedes Sachgeschäft vom Parlament können abstimmen, aber das ist ja bekanntlich bei weitem nicht bei jedem Thema der Fall, dass das Referendum entsprechend ergriffen wird. Und auf der anderen Seite ist es so, und das sage ich auch, dass natürlich je mehr direkte Demokratie, desto ineffizienter an sich ein Land. Du hast, es wird träger, es wird langsamer, es geht länger, bis Entscheidungen getroffen werden. Das ist auch etwas, was einem das Ausland immer so ein bisschen vorhalten. Das stimmt zwar, ist aber aus meiner Sicht auch ein gewisser Übereilungsschutz. Oder es hilft, dass man vielleicht zuerst mal andere Staaten Fehler machen lässt, was absolut menschlich und normal ist. Wo die Schweiz genauso die Fehler, oder? Aber es bietet halt dann wirklich die Möglichkeit, dass man aus Fehlern lehrt und halt dann in dem Sinn ein bisschen wie Best Practices eigentlich aus anderen Staaten rausnimmt und dann in der Schweiz ein Gesetz schafft, das dann wirklich auch verheben und konstruktiv sein. Das funktioniert selbstverständlich nicht immer, aber es ist schon sicher eine gute Möglichkeit, oder? Und was ich auch merke, ist, dass die Schweizer tendenziell, das kann man natürlich nie generalisieren, aber tendenziell über einzelne Sachgeschäfte deutlich besser informiert sind als die Leute aus dem näheren Ausland, die halt schlicht auch die Verantwortung gar nicht wirklich haben, sich über einzelne kleine Gesetze auseinanderzusetzen, wenn man nicht gerade Jurist ist. Und sagen wir, oder, wir haben über ein Jagdgesetz abgestimmt, oder ich bezweifle, dass so viele Deutsche beispielsweise ihr Jagdgesetz kennen, wie es gewisse Leute jetzt nach deren Abstimmung in der Schweiz kennt haben, oder?
Ich glaube, die zwei Beispiele zeigen sehr schön auf, dass Vorurteile, Klischees, Mythen, ob jetzt gut oder schlecht, erstens immer bestehen und zweitens, dass sie auch das politische Geschehen beeinflussen. Oder? Die Gespräche, die Begegnungen, die du jetzt vorher beschrieben hast, das ist ja, die sind passiert mit politischen Vertretern, Vertreterinnen, mit Entscheidungsträgern, Trägerinnen. Und am Ende sind es halt eben immer Menschen, die miteinander diskutieren, miteinander verhandeln und so am Schluss Politik machen. Und ein paar Vorstellungen über die Schweiz treffen eben, wie gesagt, nicht zu. Und trotzdem passieren die Handlungen von europäischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen zu einem gewissen Grad eben genau auf diesen Annahmen. Zumindest ist von dem auszugehen. Was bedeutet das denn für die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU?
Ich glaube, die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sind zum einen schwierig, weil es einfach schlussendlich Staatsverträge sind. Das ist nie etwas Einfaches. Oder? Zum anderen ist es aber halt schon so, dass die Vorurteile und die Ansichten und Vorstellungen, die zum Teil gegenseitig bestehen, halt eine gute Zusammenarbeit und eine konstruktive Vertragsverhandlung schon auch können hemmen. Also, ich glaube, so gerade das Thema, dass man die Schweiz vielleicht so ein bisschen aus egoistisch gesehen, oder dass wir vielleicht auch ein bisschen unsere Neutralitätspolitik zum Beispiel gewisse Zusammenarbeit verhindern. Ich glaube, dass das kann dazu führen, dass gewisse Player in Europa das Gefühl haben, die wollen ja eh nicht dazugehören. Die wollen ja sowieso nicht. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist verständlich, die Haltung, aber es ist falsch. Ich glaube, die Schweiz will dazugehören, die Schweiz muss dazugehören. Ich meine, wir merken das immer und überall wieder, oder? Also wir haben einen Grossteil von unserer ganzen Aussenwirtschaft spielt sich in Zusammenarbeit mit der EU ab, oder? Auch im Bildungsbereich, im Sicherheitsbereich. Unser wichtigster Handelspartner ist schon nur Süddeutschland, oder? Also wir haben eine extrem wichtige Verflechtung, die wir müssen aufrechterhalten. Und ich glaube, die Haltung, die aus Schweiz gewisse Grundbedingungen möchte für eine Zusammenarbeit, aber das soll nicht aus Ausreden gesehen werden, weil wir eigentlich überhaupt keine Zusammenarbeit möchten, sondern es soll gesehen werden als, hey, wir haben unser Standing, wir haben unsere Werte, wir haben unsere Grundvorstellungen, nach denen möchten wir leben, so möchten wir auch ein Vertragsverhältnis mit der EU gestalten. Aber das bedeutet nicht, dass wir eigentlich das nur benutzen, um das Ganze vielleicht ein bisschen rauszuzögern, weil wir eigentlich gar kein Abkommen möchten. Sei es jetzt gerade zum Beispiel mit einem Rahmenabkommen über institutionelle Fragen, sondern es geht eigentlich darum, wir haben unsere Grundbedingungen, unseren Grundwert und das möchten wir irgendwie probieren, vereinbaren mit der EU. Und ich glaube, das ist sicher ein gewisses auch Verständnisproblem basierend auf Vorstellungen und Mythen, die vielleicht nicht voll korrespondieren oder nicht voll zutreffen. Oder? Ein anderes Thema, wo ich auch ein bisschen immer wieder sehe, dass das zu Problemen führt, ist ein leicht abweichendes, vielleicht auch Demokratieverständnis. Oder? Jetzt eben, wir haben es ja vorher auch schon angesprochen, das Thema Referendum, dass wir eigentlich über jedes Gesetz, das uns in irgendeiner Form betrifft, eigentlich können abstimmen. Oder? Die Schweiz müssen nur ein paar Unterschriften sammeln, dann können wir darüber abstimmen. Wenn jetzt je nachdem, wie ein Vertrag mit institutionellen Regeln in der Zusammenarbeit zwischen Schweiz und EU würde aussehen, oder? Unter Umständen mit gewissen Regulierungen von Rechtsübernahmen und so weiter, wäre natürlich die direkte Demokratie in dieser Form, wie wir sie heute haben, möglicherweise nicht mehr in dieser Form möglich, bezüglich gewissen Regulierungsgegenständen. Und das ist ein Thema, das man angehen muss. Oder? Und das ist ein Thema, das, glaube ich, auch gegenseitiges Verständnis braucht, sowohl seitens EU, dass die Schweiz einfach eine spezielle Form von der Demokratie ist, aus meiner Sicht eine von die reinste Form von Demokratie, wenn man es international weltweit eigentlich vergleicht. Ich meine, es ist ein riesen Gefälle zwischen dem Demokratieverständnis innerhalb von Europa selber und innerhalb von der EU selber, oder? Und ich glaube, das erschwert natürlich, das Unverständnis gegenseitig erschwert Beziehungen und Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sehr stark.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist Vertreter von der Jungfreisinnigen, Vertreter von einer Jungpartei in der Schweiz. Du bist im ständigen Austausch mit unseren europäischen Nachbarn und kennst eben ein bisschen die Befindlichkeiten. Du hast es jetzt vorher gerade beschrieben. Du siehst auch, wo bestehen allenfalls Missverständnisse, wo besteht die Notwendigkeit, dass man eben aufeinander zugeht und dass man einander Verständnis entgegenbringt. Jetzt vor dem Hintergrund, wie könnte denn die Schweiz der EU entgegenkommen? Und welche Rolle könnt ihr als Jungpartei da dabei spielen?
Also ich glaube, in einem ersten Schritt entgegenkommen kann die Schweiz sicher mal, indem man eine ganz klare Haltung hat, was man eigentlich will. Und ich glaube, dort haben wir ein Riesendefizit. Ohne das jetzt zu werten, ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, politisch, parteipolitisch. Aber es ist schwierig, wenn man Verweigerungshaltungen gegenüber einem Vertrag hat, weil man da Parteien gar nichts mit der EU in irgendeiner Form zu tun haben. Andere Parteien weiss nutzen, um Gesamtarbeitsverträge abzuschließen und Arbeitsnehmerschutz zu betreiben. Und andere Parteien haben dann noch irgendwelche weitere Argumente. Oder wie auch immer. Ich glaube, das wäre schon mal ein gewisses zentrales Fundament, dass man schon mal überhaupt seitens Schweiz auch weiss, was man überhaupt, wo man überhaupt her möchte. Und ich glaube, für das, und das ist etwas, wo wir dafür einstehen, braucht man einfach auch mal eine breite Vernehmlassung, dass man einfach auch weiss, was sie wirklich die rote Linie, und nicht einfach die rote Linie, die auf Twitter mal einfach schnell rausgehauen werden, sondern was sie wirklich die rote Linie, was will man und zu welchen Kompromissen ist man auch bereit. Und ich glaube, das ist eine allgemeine Tendenz, die wir haben, dass man eigentlich die rote Linie direkt beim Parteiprogramm zieht, und das funktioniert nicht. Gerade in der Europapolitik funktioniert das nicht. Und dort müssen wir wirklich schauen, dass wir offen sind für Diskurs und offen sind für auch Kompromisse, die vielleicht an der Schweiz auch wehtun können. Aber letztlich müssen wir in irgendeiner Form funktionierenden Zugang haben zum Binnenmarkt. Wir müssen eine funktionierende Zusammenarbeit mit der EU haben, die uns nicht konstant irgendwelche Gegenmassnahmen einbringen könnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dort mal in so eine Richtung gehen. Als Jungpartei selber ist es mir persönlich und ich glaube auch, kann ich glaube auch für die Partei reden, sehr wichtig, dass man eben, wie gesagt, unter den Jungen auch sensibilisiert. Ja. Dass man den Jungen auch aufzeigt, dass das Thema wichtig ist. Und das Thema EU nicht einfach bedeutet grenzenlose Zuwanderung, wenn das in gewissen Kreisen eine Befürchtung ist, oder dass das bedeutet, dass Arbeitnehmerschutz abgebaut wird, sondern dass es wirklich um fundamentale Grundsätze geht, wo sehr viele Leute einfach für sehr viele Leute einfach inzwischen selbstverständlich geworden ist, gerade für Junge. Und das ist in diversen politischen Themen das Problem, aber auch gerade in dem, oder Erasmus und Freigoreisen und Personenfreizügigkeit und zum Beispiel nicht müssen mit allen anderen Drittstaaten lang anstehen bei der Passkontrolle, sondern überall direkt durch können. Das mögen kleine Sachen sein, aber es kann unter Umständen ausmachen, ob man einen Anschlussflug verwünscht. Also es sind Themen, die ich glaube, ist wichtig, dass die Jungen auch auf das sensibilisiert werden, weil wir brauchen die Zusammenarbeit zu der EU, ganz klar. Wir sind auch auf unserer Jungpartei aus einem starken Verfechter von der Bilateralen. Wir brauchen die Zusammenarbeit, wie sie aussieht. Ja, wenn wir für das eine Lösung hätten, würden wir auch im Bundesrat sitzen. Aber ich glaube, wirklich auch mal sensibilisieren auf das Thema und es auch nüchtern und neutral anschauen und faktenbasiert anschauen. Ich glaube, das ist etwas, wo die Schweiz kann entgegenkommen, wo auch der Jungfreisinn hoffentlich einen Teil kann, dazu beitragen.
Jetzt haben wir böse Klischees bereits gehört. Böse Zunge behauptet aber auch, dass die Schweiz egoistisch ihren Sonderweg gehen will und sich aber nicht oder wenig an der internationalen Gemeinschaft oder Kooperation beteiligen. Das sind harte Worte, die du so oder so ähnlich schon gehört hast. Wie kommentierst du das?
Ich antworte eigentlich relativ ähnlich auf das. Eigentlich in meinem ersten Schritt ist es so, dass mit den bilateralen Verträgen, die wir haben, mit der Koalitionsmilliarde, die die Schweiz eigentlich freiwillig zahlt an die Osterweiterung von der EU, sind wir, das ist jetzt nicht eine fundierte Analyse, aber sind wir geschätzt etwa zu 90% EU-Mitglied. Seien wir ehrlich, also wir sind sehr nahe an der EU, wir haben sehr viel Zusammenarbeit mit der EU, es gibt sehr viele Gesetze, die wir freiwillig übernehmen, weil wir kompatibel sein mit der EU. Und durch das, natürlich sind wir nicht EU-Mitglied, natürlich haben wir mehr Freiheiten, aber faktisch sind wir auch zu sehr vielen Sachen auch heute schon einfach aufgrund von der Natur, von der Zusammenarbeit und aufgrund von unserer Lage in der Mitte von Europa und aufgrund von unseren Handelsbeziehungen sind wir so weit eigentlich abhängig, dass wir notwendigerweise sehr viele Sachen vollziehen und auch sehr viel, von sehr vielen Sachen automatisch einfach schon profitieren. Und aus dem Grund ist, glaube ich, der Sonderweg gar nicht so krass, wie sich das die Leute zum Teil vorstellen. Mhm. Wir sind nicht Teil von der EU, aber wir müssen schon sehen, wir sind jetzt schon viel stärker verstrickt mit der EU, ohne dass uns das schadet. Ganz im Gegenteil, es bringt uns sehr viel. Als dass die Leute, glaube ich, wissen oder auch vielleicht aus politischem Kalkül sagen. Zum anderen sage ich immer einfach auch, dass auch für seine eigenen Interessen einzustehen und für seine eigenen Vorteile einzustehen, das ist letztlich Politik und nicht Egoismus. Das gehört dazu und ich glaube, das würde noch vielen Staaten gut tun, wenn man für seine Interessen würde einstehen würde. Das nicht in Form von kriegerischem Einstehen selbstverständlich, aber wirklich, dass man sich bewusst ist, was will man und wie erreichen wir das. Weil Politik ist letztlich Machtstrategie, müssen wir ehrlich sein. Man kann das verschönern und durch die Blume sagen, aber letztlich ist es Gott zum Macht. Und die Schweiz muss wissen oder muss einen Plan, eine Strategie haben, was ihre Rolle auf dieser Welt ist. Und somit ist es eigentlich nicht Teil von der EU zu sein, ist die aktuelle Strategie, die wir haben. Das hat einen Volksbeschluss und das ist momentan, wie halt die geltenden Voraussetzungen sind. Aber ich wehre mich eigentlich dagegen, das als Egoismus bezeichnen, sondern es ist wirklich mehr einfach für die aktuellen Interessen eigentlich einzustehen. Und ich glaube, gerade dort geht es sehr stark eben auch um die direktdemokratischen Werte, die wir haben. Oder wenn man die direktdemokratischen Werte mit der EU kann irgendwie Einklang bringen, dann wird die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU auch einfacher. Oder also letztlich, wir sind nicht Teil von der EU, wenn man uns da Egoismus vorwirft. Wir haben aber auch kein Mitbestimmungsrecht in der EU. Also das ist auch etwas, was ich jeweils entgegne, oder? Also, es ist nicht einfach nur eben Egoismus und Rosinenpickerei, sondern wir haben auch gewisse Rechte nicht, die man hat als Mitgliedstaat. Das muss man auch sehen. Also, es ist nicht so, dass wir einfach, dass die Schweiz einfach nur nimmt und nichts gibt. Auf der anderen Seite auch gelten alle die Marktzugänge, die wir haben in der EU, gelten genauso für EU-Staaten in der Schweiz. Oder? Das ist immer auch so vice versa, wie das funktioniert. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man einem Staat Egoismus vorwirft. Das ist nicht einfach nur einseitig, die Verträge.
Letzte Frage an dich, um die heutige Folge abrunden. Was sollen die Hörer und Hörerinnen vom Podcast aus der heutigen Folge mitnehmen?
Ich habe ein Gleichnis, das ich gerne möchte erzählen möchte. Und zwar ist für mich die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU ist wie eine Liebesbeziehung mit 35.
Okay, jetzt bin ich aber gespannt.
Und zwar haben sich beide über die letzten Jahrzehnte weitgehend selbstständig entwickelt. Man hat sich vielleicht ab und zu einen Blick zugeworfen und geschaut, was macht der andere. Aber man hat ganz andere Erfahrungen gemacht, ganz andere Entwicklungen durchgemacht. Und wenn die Beziehung so funktionieren und auf ein gesundes Fundament gestellt werden, dann braucht man vor allem eins. Und das ist der Blickwinkel und auch das Verständnis für den jeweils anderen.
Mit dem bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch bei uns im Podcast.
Danke vielmals.